weit verbreitet, was auch natürlich mit Propaganda zu tun hat, die seit Generationen andauert. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass es Putin über seine Karriere immer wieder gelungen ist, durch militärische Aggression im Ausland seine innenpolitischen Ratings zu steigern. Natürlich muss man.
Könnte man auch sagen, dass Wladimir Putin den Menschen, die vom Kollaps der Sowjetunion enttäuscht sind, von der Demokratie auch enttäuscht sind unter Jelzin, ein neues Nationalgefühl geben möchte, eine Identität schaffen möchte unter der starken Hand seiner Führung?
So würde er das selbst wahrscheinlich sehen, ja. Realpolitisch ist für ihn natürlich der Machterhalt das Wichtigste. Und durch diese Art der Politik ist es ihm bisher in Kombination natürlich mit massivsten Repressionen auch gelungen, sich relativ unbedrängt an der Spitze zu halten. Aber ja, natürlich, es gibt Leute, die quasi zu Recht enttäuscht waren vom politischen System, von der wirtschaftlichen Entwicklung der Jelzin-Jahre, als er tatsächlich die radikale Privatisierung der Wirtschaft in eine große Wirtschaftskrise und in massivste Korruption geführt hat. Und da konnte Putin natürlich ein Stück weit diesen Ruf nach dem starken Mann dann befriedigen in den frühen 2000ern.
Als abschließende Frage, welche Ideen oder welche Szenarien sehen Sie, aus denen die Situation um heute, den Krieg heute ausgehen könnte?
Das für die Ukraine und für Europa desaströseste Szenario wäre meiner Ansicht nach, wenn in europäischen Staaten und in den USA Kräfte an die Macht kommen, die Putin wohlgesinnt sind und die militärische Hilfe an die Ukraine einstellen. Dann ist es denkbar, dass die Front zusammenkracht, dass Putin weitere Gebiete erobert und einer Gewaltherrschaft unterstellt. Und dann würden weitere Millionen von Menschen in einem Gebiet leben, das lange nicht befriedet wäre, weil unter der ukrainischen Bevölkerung natürlich der Wille sehr gering ist, stillzuhalten unter putinistischem Regime. Das ist so das schlimmste Szenario, das ich mir für die nächsten Monate und Jahre vorstellen kann. In einem etwas optimistischeren Szenario könnte es mit der Hilfe westlicher Waffen der ukrainischen Armee gelingen, das Offensivpotenzial Russlands zu brechen, so dass vielleicht innerhalb des russischen Generalstabs, innerhalb der politischen Führung, auch sich die Ansicht durchsetzen würde, dass dieser Krieg nicht mehr durch weitere Angriffe zu gewinnen ist. Und an diesem Zeitpunkt wären dann Verhandlungen denkbar. Verhandlungen natürlich, bei denen die Ukraine auch nicht alle ihre Forderungen durchsetzen wird können. Das Problem ist einfach, dass zurzeit die russische Führung noch komplett überzeugt ist, diesen Krieg militärisch gewinnen zu können und deswegen keine Verhandlungen zulassen wird, die nicht in einer totalen Kapitulation der Ukraine enden. Und weshalb die Ukrainer das nicht wollen, ist ja wiederum auch verständlich.
Fabian Baumann, danke vielmals für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Jetzt fahren wir zum Sonntag auf Radio Lora 97,5 MHz. Die Ukraine als gespaltenes Land zwischen Ost und West, russischer Minderheit, ukrainischer Mehrheit, hat einen Höhepunkt gefunden im in der Bewegung Euromaidan, in der Protestwelle 2013. Dort ist auch der Pierre Hohl, der Schweizer Mathematiker und Historiker und Oberstleutnant außer Dienst in Kontakt gekommen mit der Ukraine. Pierre Hohl, danke, dass du heute in der Sendung bist.
Ich bin sehr gerne gekommen. Ich danke auch, dass ich da sein
darf. 2014 ist die Ostukraine besetzt worden von separatistischen Truppen. Und da kommst du ins Spiel. Inwiefern?
Es war ja in dem Moment, gewesen, wo in der Ostukraine Kämpfe losgegangen sind. Also es hat Panzer gehabt, es hat Artillerie gehabt. Und in dem Moment hat die Mission, die eine Menschenrechtsmission war ursprünglich, ein bisschen müssen ergänzt werden durch Militärbeobachter. Und in dem Moment bin ich reingekommen.
Missionen in Kriegsgebiet kennt man als UNO-Missionen. Das Mal ist es aber eine Mission gewesen von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Etwas relativ Spezielles.
Das ist sicher so. Es ist so, wenn ich es beurteile, politisch bedingt, dass Russland keine UNO wollte. aber prinzipiell einverstanden war, dass man eine Organisation hat, die vermittelt zwischen der Ukraine und dem Donbass.
Du hast gesagt, eine Mission, die vermittelt. Was waren genau die Ziele von dieser OSZE-Mission?
Also ursprünglich, das Mandat ist ja im März erstellt worden, bevor es ja im Sommer die kriegerische Auseinandersetzung gegeben hat. Ursprünglich war das eine Menschenrechtsmission gewesen. Also man wollte die Menschenrechtslage im ganzen Land untersuchen. Und deshalb hat es im ganzen Land an 10 grösseren Orten das Hauptquartier von der OSZE.
Und wir sind, du bist zu dieser Mission gekommen aufgrund von deinem militärischen Hintergrund, von deiner langen Dienstzeit als höherer Offizier. Was sind dann aber die Ziele von euch im Feld? Was könnt ihr bewirken?
Wir haben ein Mandat bekommen, das sehr breit war, vielleicht ein bisschen oberflächlich. Das ist, wenn man ein richtig arbeiten will, ist das ein Vorteil. Wir haben nämlich anhand von dem Mandat haben wir können uns gewisse Aufgaben selber geben. Es gibt andere Mandate, die ganz genau beschreiben, was man muss machen muss, bis ins Detail. Das haben wir jetzt in der Ukraine, also im Donbass, nicht gehabt. Zum Beispiel haben wir, ein Teil des Mandats war, dass wir den Dialog erleichtern. Und da kann man natürlich sehr viel davon ableiten. Ich kann vielleicht ein Beispiel bringen, was wir da gemacht haben. Aus dem haben wir abgeleitet, also unser Team von etwa 10 Leuten. Wir haben festgestellt, dass bei den Checkpunkten die beiden Seiten aufeinander schiessen. Die Checkpunkte sind vielleicht, die Stützpunkte bei den Checkpunkten sind vielleicht 300 bis 400 Meter auseinander. Und in der Mitte ist ja Grenzenverlauf, die Frontlinie. Und es hat Todesopfer gegeben und jede Seite hat, also wie das üblich ist, die andere beschuldigt. Und wir haben gefunden, da müssen wir etwas machen und haben aus dem abgeleitet, also den Dialog erleichtern. Wir haben es fertiggebracht, dass die Kommandanten von diesen Checkpunkten sich auf der Frontlinie treffen und Telefonnummern austauschen. In der Ukraine ist ja alles mit Natel gelaufen. Wir haben keinen Funk gehabt für grössere Distanzen. Die ganze Übung hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Und dann sind die wieder zurück und so haben sie können miteinander telefonieren. Sie haben einander mal gesehen, sie reden ja die gleiche Sprache. Die Ukraine hat ja keinen Religionskonflikt. Und dort haben wir das Gefühl gehabt, dass von dem Moment an die Opferzahlen zurückgegangen sind. Und das haben wir an verschiedenen Checkpunkten dann weitergemacht, auch Kollegen.
Das heißt, sie reden die gleiche Sprache. Trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen den Separatisten oder den grünen Männchen auch im Osten, die Russisch reden, und den ukrainischen Truppen, die Ukrainisch reden.
Es ist so, also je mehr man vom Westen nach Osten geht, umso grösser ist die Dichte von den Leuten, die Russisch reden. Die beiden Sprachen sind aber gleichwertig. Für Außerstehende kann man anhand des Sprachbildes erkennen, ob es ukrainisch oder russisch ist. Es sind ja beides Kyrillische mit kyrillischem Alphabet. Es sind aber verschiedene Sprachen. Also ich kann ein bisschen Russisch, aber Ukrainisch habe ich nicht verstanden. Aber die Abkürzung von der OSZE ist die gleiche.
Eine Frage ist, wer da eigentlich wen bekämpft hat im Osten. Das ist eine Frage, die relativ lang oder immer noch unklar war, wer die grünen Männchen sind.
Also wer letztlich die grünen Männchen sind, wo wir davon geredet haben, kann ich nicht sagen. Wir haben die Osten keine gesehen. Für uns war es sehr schwierig im Osten, also wieder im Donbass. Ich bin ja im Osten vom Donbass, das muss ich aber auch noch sagen. Der Donbass war schon geteilt. Sehr schwierig war zu beurteilen, ob es zum Beispiel russische Soldaten gab oder nicht. Auch unsere Dolmetscherin, die von dort, von Luhansk ist, hat uns gesagt, sie können das nicht identifizieren. Sie müsste ja die Dialekte von St. Petersburg und Moskau kennen. Und das hat sie nicht. Also das war sehr schwierig. Und wer gekämpft hat? Ich bin der Meinung, dass die Waffen eingesetzt haben, dass die nicht die ganze Unterstützung haben von der Bevölkerung im Ost-Donbass. Je mehr man dort war, umso mehr hat man gehört, vor allem von Frauen, die zurückgeblieben sind. Die Männer waren ja eingesetzt, dass sie genug haben von dem Konflikt, dass sie wirklich wünschen, dass das aufhört. Die Frontlinie war so, dass zum Teil nichts drüber gekommen ist. Ich weiss noch, in einem kleinen Kiosk etwas kaufen wollte. Im Auslagefenster hatte es eine Vera Gus und so Sachen gehabt. Und da war die Frau ganz verlegen und hat gesagt, hören Sie, das ist leer. Wir haben nur die Schachtel, wir haben gar kein Material bekommen. Wir haben dann aufgrund von dieser Situation so viel wie möglich in diesen kleinen Orten eingekauft, damit es ein bisschen Umsatz gegeben hat und die am Leben haben können erhalten.
Jetzt zeichnet sich der Krieg aus durch Einsatz von allen möglichen Waffengattungen. Was war das damals für eine Eskalation zwischen den Separatistengebieten und der ukrainischen Armee?
Also damals, jetzt, man kann es vielleicht so sagen, bis auf die heutigen Drohnen, die ja aufgekommen sind in der neuen Kriegsführung, hat es jede Art von Waffen gehabt, Panzerartillerie. Was nicht hatte, sind Flüger. Also wir haben keine Flugwaffen praktisch gesehen, gehört, aber die anderen Schwerwaffen waren rum.
Wie kann man den Einsatz der ukrainischen Armee im Osten in diesen Gebieten beschreiben? Was haben die gemacht?
Also, es hat eine Kampfverlauflinie gegeben, die die USZ angefangen hat. Das ist eine Waffenstillstandslinie. Sie haben sie auch Kontaktlinie bezeichnet. Und die ukrainischen Truppen haben versucht, die Separatisten zurückzudrängen. Und das ist ihnen nicht gelungen. Und umgekehrt auch. Und zwar haben sie Waffen eingesetzt, also auch Streumunition in der Stadt. Also wir haben das Bild, wir haben das gesehen, die Rakete steckt noch dort. Und die Streumunition funktioniert so, dass man eine Rakete schickt, sei es jetzt von einem Flüger, dort ist es eher von einem Mehrfachraketenwerfer gekommen, die sogenannte Stalinorgel, die sie ja auch haben. Die wird geschickt und dann geht sie auf und dort kommen ganz kleine, sehr viele kleine Geschosse raus. Und die grosse Gefahr ist von denen, dass sie eine grosse Anzahl von Blindgängern haben. Und das ist für die Zeit nach dem Krieg sehr kritisch, weil die Kinder betroffen werden, die das spielen und die kleine Munition finden und die schwere Verletzungen haben.
Jetzt kann man sich vorstellen, in diesem Kriegshandel ist der Pierre Hall in einem Panzer, einem weissen Fahrzeug umeinander. Was macht man da?
Also, es gibt da verschiedene Situationen. Entweder haben wir einen Auftrag bekommen, etwas abzuklären. Wir haben zum Beispiel am Abend vorher vernommen, wir haben ja eine ganze Nachrichtenorganisation gehabt, die haben das von anderen, von Kollegen vernommen, dass noch jemand geschossen worden ist, dass eine Mine explodiert ist, dass ein Panzer gewesen sind, was nicht hätte dürfen sein. Und dann haben wir den Auftrag bekommen, dieser Sache nachzugehen. Wir haben das auch gesehen. Also wir haben zum Beispiel, sind wir in ein Dorf gekommen, in ein Städtchen gekommen, wo in einem Mehrfamilienhaus auf einem bestimmten Stock ein schwarzes Loch ist und dann haben uns die Leute gesagt, in der Nacht hat der Panzer dort reingeschossen. Und das muss ein ukrainischer Panzer gewesen sein, das ist ganz klar. Also nicht die eigenen Leute. Dann haben wir unterwegs Leute getroffen, haben mit ihnen geredet, ganz guten Kontakt haben wir mit den Kirchen gehabt, mit den Pfarrern, mit den Popen von der orthodoxen Kirche, weil die ihre Gemeinde sehr gut können und die haben uns sehr detailliert können sagen, wie Bevölkerungszahlen aussehen, wie viele gegangen sind, wie viele zurückgekommen sind und wie das Leben dort ist. Das war für uns wertvoll gewesen. Es war auch eine Möglichkeit gewesen, dass wir am Sonntag haben können arbeiten können, weil natürlich die Verwaltung an den Wochenende zu gewesen sind. In den Läden haben wir geredet, wir haben uns mit der Zeit gekannt, weil wir ja dort länger gewohnt haben. Wir haben mit den Einheimischen können reden. Die Ukrainer sind ein aufgestelltes, lustiges Volk. Also sie haben können noch lächeln vor ihrem Haus, das kaputt gegangen ist. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und sie waren sehr optimistisch gewesen und wir sind dort eigentlich recht gut willkommen gewesen.
Also du sagst, ich habe mit vielen Menschen geredet, viele Informationen gesammelt. Was haben sie mit diesen Informationen gemacht und wer hat sie gelesen?
Also, das war gegeben. Wir haben, jede Patrouille hat jeden Tag einen Bericht geschrieben. Der war vielleicht 2-3 Seiten gewesen. Wir mussten aufpassen mit den Namen, dass man nicht zum Vornherein Namen genannt hat, damit die nicht irgendwo aufgeschrieben sind und benachteiligt werden. Dann sind die in dem Sektor, wo ich war, in Luhansk, von denen vielleicht haben wir dort 7-8 Patrouillen gehabt, zusammengenommen worden zu einem Bericht von Luhansk. Das haben die anderen in Donetsk und überall auch gemacht. Das ist dann auf Kiew. Und das hat jeden Tag einen grossen Bericht gegeben, wo Wien ist. Das Hauptquartier von der OSZE ist schon in Wien, wo auch du noch ein Hauptquartier hat. Das ist auf Wien. Und dort haben wir die Situation beschrieben, gemäß dem Mandat, das wir haben. Also die Sicherheitslage, die ist zum Beispiel beeinflusst worden durch Minen. Das ist eigentlich das Gefährlichste alles. Und wir sind nicht mehr hergekommen, wenn sie durchfahren, an einem Feldweg und dann haben sie an einem Ast hängt eine PET-Flasche, so ganz komisch, ihr wisst es im Moment, da hat es Mine. Also das ist gekennzeichnet worden mit den Mitteln, wo sie sind. Oder an einem Ort, wo nicht gewohnt ist, ein kleiner Steinhaufen. Einfach eine Markierung. Man sieht ja die roten Dreiecke, wo Mine draufsteht. Das haben die Leute natürlich nicht, die müssen improvisieren. Und mit der Zeit kommt man das Gefühl über, man geht auch nie in eine Wiese raus, wo niemand ist, wo es kein Vieh hat. Dort rausgetrampelt ist viel zu gefährlich.
Eines von euren Zielen war, die Achtung der Menschenrechte zu beobachten. Wie kann man Menschenrechte beachten in einem Kriegszustand?
Das ist eine schwierige Situation. Also das beruht auf Bericht von der Bevölkerung. Wir haben in der Mission Anwälte gehabt, die gewusst haben, wie man das macht. Wir haben auch viele Frauen gehabt. Das war wichtig, auch im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, die in so Kriegssituationen vermehrt auftreten können. Die Schwierigkeit ist die Sprache. Also es hat Kollegen, die sind an Gerichtsverhandlungen gegangen. Aber wenn man die Sprache nicht kann, ständig muss übersetzt werden vom Dolmetscher, wird natürlich die Qualität einen Einbuss haben. Denn Menschenrecht weiter ist, hat ja in der Ukraine damals so die sogenannte freiwillige Bataillon gegeben. Die sind die am meisten gefürchtet waren, das Eidar-Bataillon. Wir haben leicht Kontakt mit denen, aber wo sie sind und fassbar sind die nie gewesen. Man hat immer gesagt, das sind Leute, die aus dem Gefängnis rausgeholt worden sind. Und die haben dann einfach die Fahrzeuge rekuriert, also auf Deutsch gesagt gestohlen, bei den Zivilen und umgespritzt und sind mit denen rumgefahren. Und das ist auch in diesem Bereich gegangen, dort haben wir versucht, die Situation dann darzustellen und auch zu beschreiben. Eingriffen haben wir nur in Notfällen. Wir haben kein Mandat gehabt, kein Polizeimandat. Zum Beispiel haben wir keine Polizei gehabt, wie es du noch zum Teil auch hast. UN-Polizei haben wir nicht gehabt.
Das Bataillon, das du erwähnt hast, erinnere mich an das berüchtigte Azov-Bataillon, wo einen Ruf hat, von einer extremen Ecke zu rekrutieren. Habt ihr mit denen auch Kontakt gehabt?
Ja, also wir haben mit dem Spar-Bataillon Azov nicht. Aber zum Vokabular, wo man jetzt in diesem Krieg jetzt viel gehört von Nazis, das hat es damals eben schon gegeben. Also bereits Kiew hat Donbass als die Separatisten bezeichnet als Terroristen. Der Einsatz von der Armee von der Ukraine im Donbass war auch ein ATO, eine Antiterroroperation, das war nicht Krieg. Und die Begriffe, die gibt es heute noch einfach auf dieser Seite. Der Donbass hat Kiew als Nazi beschimpft. Ich habe in Kiew am März Haufen Nazi-Symbol gesehen, die sie verkauft haben. Also das ist die Wortwahl, die Begriffswahl war eben im 14. schon gewesen, aber intern, also es war im Prinzip ein Bürgerkrieg.
Du bist also auf dem Flohmarkt und siehst Nazi-Symbol, gewisse wie kann man sagen, Inklination zu nationalsozialistischem Gedankengut zeigt. Wie äußert sich denn das in der Gesinnung von diesen Kämpfern? Also sind das, wie auch gesagt wird, sind das Nazis oder wird es denen vorgeworfen?
Ich würde sagen, nein. Also das Ganze ist ja eskaliert. Es hat ja angefangen mit dem, dass der Donbass den Eindruck bekommen hat, und das haben sie uns auch gesagt, all die Gelder, die sie abliefern, nicht mehr gleich zurückbekommen. Es ist weit weg, der Donbass ist 1000 Kilometer von Kiew weg, das ist schon, ja, war vielleicht 600, 800, sagen wir so, also sehr weit weg. Wir haben ein Städtchen, immer wieder, ein Dorf immer wieder besucht, wo die alte Struktur beibehalten hat, wo es aus der Sowjetunion hatten. Und das war eine Kolchose. Die haben das aber modernisiert und sehr geschickt gemacht. Die haben alle Geräte zentral gehabt, die sie für die Landwirtschaft gebraucht haben, und haben einen Plan gehabt, wer wenn das brauchen kann. Und durch das, dass die Gebiete, die alle gehört haben, haben sie können vermeiden, dass jemand das Land aufgekauft hat. Also das war der Vorteil. Und das hat mir natürlich auch Eindruck gemacht, wie die mit dem umgegangen sind. Und die sind so erfolgreich gewesen, wirtschaftlich, dass sie für die Schüler, für die Kinder das ganze Jahr haben können das Mittagessen zahlen. Die sind also von der Schule gegessen. Wir haben gesehen, wie die kleine Gruppe kommt und tischen. Extrem anständig. Also die Kinder sind ganz verrückt. Sind fröhlich gewesen. Die haben das dort gemacht. Und auch mit uns. Wir konnten ein Stück weit reden mit ihnen. Ja, das ist die Situation. Also ich glaube nicht, man hat den Begriff gebraucht, aber wir haben nie irgendwelche auf den Leuten etwas gesehen oder gehört, auch den Checkpunkt. Wenn man ein bisschen ins Politische gegangen ist, bei der Verwaltung sowieso nicht, außer dass der Stadtverwalter von Luhansk mal gesagt hat, wo wir zu ihm sind, sind wir zu ihm ins Büro und dann sagt er, jetzt sind sie gerade an einer Terroristin vorbeigelaufen. Und da haben wir so gestaunt geschaut, ja, meine Sekretärin, die wird jetzt von Kiew als Terroristin, wir sind Terroristen in den Augen von Kiew. Also das ist wahrgenommen worden, also die gegenseitig eigentlich gravierende Beschimpfung, die wirklich nicht dazu geholfen hat, dass man eine Lösung findet.
Auf dieser Mission sind ihr recht divers aufgestellt oder breit aufgestellt gewesen, aus verschiedenen Berufen, Männer und Frauen auf dieser Mission. Was für Erfolg kann die OSZE-Mission verbuchen?
Das ist die grosse Frage bei allen Missionen. Und ich glaube, der Erfolg auch dort in der Ukraine ist im Kleinen drin. Also wir haben vor Ort einiges können machen. Ich sage ein Beispiel, in einer Stadt, wo wir angekommen sind, haben wir viele kaputte Scheiben gesehen von einem Einschlag von einer Rakete draussen an den Häusern. Da läuft ja das Glas raus. Und wir haben können organisieren, dass die wieder Material bekommen, um das zu flicken. Gross erreichen, das passiert auf der diplomatischen Ebene. Das sind die Minsker Gespräche mit der Heidi Tagliavini, die dort war, die Schweizerin, die das vermittelt hat. Das ist dann extrem schwierig. Auch wenn wir geredet haben, haben wir festgestellt, dass beide Seiten sehr stark auf ihren Positionen beharrt und nicht bereit waren, Kompromisse einzugehen.
Du hast Heidi Tagliavini erwähnt, die in den Minsker Gesprächen mitgewirkt hat. Und du sagst, Erfolg von der OSZE-Mission sind dort in die Minsker Gespräche eingeflossen, jetzt unabhängig davon, was daraus rausgekommen ist. Was sind denn Fehler von dieser Mission?
Ja, also ich glaube nicht, dass wir in der Lage gewesen wären, mit dieser Mission zu verhindern, was später passiert ist, also im 22. oder passiert ist. Das glaube ich nicht.
Der Einmarsch.
Ja, man hat von dem nie geredet. Wir haben gewusst, dass ein Einfluss da ist von Russland. Eben, ich habe gesagt, mit der Rubel, die wir können zahlen. Sie haben auch Kleider überbracht. Man kann sagen, das ist Propaganda, wobei, wenn uns die Leute sagen, wir haben zum Teil zu wenig gesessen, es fehlen uns Kleider und es bringt sie jemanden, dann nimmt man sie gerne an. Fehler, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Mission Fehler gemacht hat, weil Frau Tagliavini hat ja schon grosse Erfahrung gehabt im Abkhazien-Konflikt und sie hat es ja betont, auch in einem Referat, eben die fehlende Kompromissbereitschaft, der föderalistische Sinn, den wir haben. Also wo wir gesagt haben, bei unserem Land, in der kleinen Schweiz, haben wir 26 verschiedene Polizeieinheiten, da stoßen wir auf Unverständnis. Und wenn man dann ja ein bisschen sagt, gewisse Gebiete, also Appenzell und Genf sind so unterschiedlich, das ging gar nicht anders, dann nachher fangen sie sich auch interessieren und fragen dann, wie das funktioniert. Aber zum Vornherein, sie kommen aus dem zentralistischen System, das ist geblieben. Und Föderalismus ist dort höchstens der Name.
Was nimmst du aus dieser Mission mit, nach deiner langen Dienstzeit dort?
Also es war für mich eine Aufgabe, die ich gerne gemacht habe. Ich habe sehr viel bekommen. Man geht natürlich die Zeiten weg, man geht von der Familie weg. Für die, die zurückbleiben, ist es immer schwieriger als für die, die gehen. Familie zum Teil Bedenken gehabt, natürlich, mit doch auch Ängste, wie das ist dort draussen. Erfahrungen mit Kollegen zusammenarbeiten, wo man am Schluss alles Gleiche wollen, das ist sehr wertvoll, das hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich habe aber auch Schwächen gesehen von so Missionen. Ich kann da auch ein Beispiel sagen, da ist in der Zeit, als ich da unten war, in Dnipropetrovsk, ist ein AKW ausgestiegen. Und das ist hier in der Schweiz in 20 Minuten gekommen, AKW-Unfall oder so. Und hat mir mein Sohn angerufen, sie haben eine Telefonnummer gehabt, wir sind dort auf Patrouille gewesen, hat also von Beaver in die Ostukraine Donbass-Sagler, der hat gesagt, dort ist ein AKW ist kaputt. Und wir waren in der Nähe und haben von nichts gewusst. Ich habe sofort dem Chef angerufen, wir haben auf Kiew angerufen, keiner hat etwas gewusst. Also die Informationen in dieser Beziehung waren schlecht. Es hat sich herausgestellt, sie haben es abgestellt. Aber bis die Mitteilung da in den 20 Minuten landet, hat sie sich ein bisschen gewandert. Also das nehme ich mit. Also eine Mission muss ernsthaft vorbereitet sein. Das Negative, das ich mitnehme, wir sind zu viel gewesen. Es erstaunt vielleicht, wir sind etwa 1000 Leute gewesen. Ich weiss noch, auf Luhansk hat es geheissen, vor Weihnachten, es kommen 10. Und wir haben nicht gewusst, was mit denen machen. Und er hat gesagt, ja, schick doch die nach Weihnachten, damit sie noch Weihnachten feiern können. Wir haben zu viel gehabt. Also das war der Fehler von der OSZE. Das ist sehr schnell gegangen. Wir haben sehr schnell Leute gebraucht. Und aus der Schweiz verfügbar ist mir, ich bin dann gerade in die Pension gegangen, da geht's. Aber die berufstätig sind, können nicht einfach da weg. Außer sie sind schon noch jemand unterwegs. Das ist vielleicht das Negative. Aber das Positive, ich muss sagen, unter dem Strich, auch wenn wir jetzt die traurige Situation haben, glaube ich, ist die Zeit wertvoll gewesen. Was mich jetzt sehr bedrückt hat, als ich wieder den Donbass gesehen habe im Fernsehen, wo alles kaputt ist. Das sind alles die Orte, Sibirien, Donetsk, Luhansk, Donetsk, auch ein bisschen Lysychansk, wo wir waren, Leute getroffen haben, wo wir eingekauft haben an den kleinen Kiosk, wo wir in Kaffee gegangen sind, wo vor allem Frauen liebevoll zweckgerichtet haben mit feinen Sachen. Und ich muss sagen, das ist jetzt kaputt und was ist jetzt mit diesen Leuten? Das war eigentlich schwierig. Ich habe Kontakt aufgenommen mit der Dolmetscherin und sie hat natürlich nicht so viel können sagen. Eigenartigerweise waren wir das Dritte, die am gleichen Tag über Facebook, das ist ein Vorteil von so einer Einrichtung, gefragt haben, wie es ihr geht. Ein Norweger, einer von Irland und ich, am gleichen Tag zufällig. Und da hat sie geschrieben, es sei gut, mit der Familie hat sie raus können. Sie sind jetzt irgendwo an einer Grenze, wo sie Hilfe macht. Sie hat selbstverständlich nicht gesagt, wo sie ist, das ist schon ganz klar.
Also aus deiner Erfahrung als Militärbeobachter, wie kann so ein Konflikt, wie wir jetzt in der Ukraine haben, wie kann so einer beendet werden?
Es ist ja bei allen Konflikten so, dass man eins an den Tisch sitzt. Und wir haben uns viel mit dieser Frage befasst, ich selber auch, und immer gefragt, wieso bringt man es nicht fertig, dass man sich an den Tisch setzt, bevor der Konflikt mit Waffengewalt weitergeht. Und zu beenden kann man nur, wenn man eine Kompromissbereitschaft hat. Also jetzt ist die Situation mit der Ukraine sehr heikel. Also ich würde da nicht sagen, dass man einfach sagt, ja gut, die Oblast, die Russland besetzt hat, Luhansk, Donetsk, dann Dorab, Cherson und so weiter, dass man die einfach abtreten tut, das sicher nicht. Aber man müsste gerade die Staaten, die sehr zentral regiert sind, herbringen, dass man Kompromiss macht. Und wir haben natürlich schon ein Beispiel bei uns, wie das in der funktioniert. Eben der Kanton Jura, dort ist auch letztlich ein Kompromiss, wo man eine Abstimmung hat. Es geht nur so.
Aber auch im Kanton Jura, in dieser Kantonsfrage, sind, oder ist zumindest eine Bombe explodiert.
Ja, ja. Und die Belie, die haben da schon, die sind ernsthaft. Man hat das, vielleicht ist der Unterschied, man hat das rechtzeitig können mit demokratischen Mitteln steuern und in den Griff bekommen. Und das ist bei den anderen Enden so, weil die Instrumente nicht funktioniert haben. Und im Jura, ich meine, Bern konnte Herz bleiben und sagen, da gibt es nichts, aber man hat mit den Bären offenbar geredet und gesagt, ja, es wäre möglich, da haben wir die Abstimmung gemacht, ob die Leute das wollen. Und das ist eigentlich ein kleines Modell. Also man könnte die Geschichte vom Jura, die ja die jüngste ist hier bei uns, könnte man eigentlich quasi extrapolieren auf die Länder und sagen, wie man das macht. Es hat Bemühungen gegeben. Also im Zusammenhang mit Abchasien, wo Kanton Graubünden 200 Jahre feiert hat, haben sie ja Abchaser eingeladen in die Schweiz, um das föderalistische System zu zeigen. Also sie sind auf Bern ins Bundeshaus und haben so ein Parlament besucht und
dein Wort in Gottes Ohr, wer soll das hören? Wer muss jetzt im Ukraine-Konflikt zusammensitzen und handeln?
Ja, also zusammensitzen muss sicher Russland und die Ukraine selber. Das geht nicht anders. Also was im Bürgerstock ist ohne Russen, soviel ich weiß, ist vielleicht ein Start. Aber das sind die Player, wie man so schön sagt, die wichtigen Personen. Und man muss sie herbringen. Man hätte das schon lange machen sollen. Man hätte am Ende von der Sowjetunion, das ist jetzt ganz eine persönliche Meinung, hat man Russland falsch eingeschätzt. Man hat sie belächelt, gesagt, ja, das kommunistische System hat ja nicht gehalten. Dabei haben sie, das habe ich auch gesehen in der Ukraine, hat es Elemente